Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Milliardenverlust, reihenweise Firmen, die müssen schliessen, Massen von Arbeitslosen. Die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise hat dieses Wirtschaftssystem zünftig durcheinander gerüttelt. Und jetzt, im Nachgang, stellt sich die Frage, hat das System, das offenbar so krisenanfällig ist, überhaupt eine Zukunft? Oder was wäre die Alternative? Die Zukunft von der Wirtschaft steht heute der ganze Tag schon auf DRS1 im Zentrum in Reha mit DRS1 in Zukunft. Wir waren in Baden im Kulturlokal Stanzerie und da haben sich Hörerinnen und Hörer zusammen mit Fachleuten Gedanken gemacht über die Wirtschaft im Jahr 2030. Die Wirtschaft von der Zukunft. Das ist auch jetzt gerade das Thema bis am 9 in der Diskussion im Doppelpunkt mit dem Gesprächsleiter Felix Münger.
Zukunft von der Wirtschaft, die Wirtschaft vom Jahr 2030, das wollen wir diskutieren mit drei Gästen, die sich täglich mit so Fragen von unserer Wirtschaft auseinandersetzen. Das ist einmal der Reto Völmi, er ist Wirtschaftsprofessor an der Uni Bern und er sagt, unser Wirtschaftssystem, der Kapitalismus, hätte trotz der Krise eine Zukunft. Wichtig ist allerdings, dass wir das System besser organisieren. Der zweite im Bund ist der Sven Thali. Er ist der Chef der Alternativen Bank. Das ist eine Bank, die sich für ethische und nachhaltige Bankgeschäfte einsetzt. Und er sagt, unser Wirtschaftssystem kranke daran, dass sich alles immer nur ums Geld drehe. In Zukunft müssen wir andere Werte wie Ökologie und Menschlichkeit ins Zentrum rücken. Und die dritte am Tisch ist Karin Frick. Sie ist Trendforscherin am Gottlieb-Duttweiler-Institut zu Rüschlicken. Und sie sagt, im Kleinen hat bereits ein grosser Umbau angefangen von unserem Wirtschaftssystem. Der Wandel werde unsere Welt bis zum Jahr 2030 grundlegend verändern. Ja, Karin Frick, Sie als Trendforscherin, Sie schauen ja eben von Berufs wegen eigentlich immer so ein bisschen in die Zukunft. Hätten Sie jemals damit gerechnet, dass es zu so einem derartigen Crash kommen könnte, wie es eben passiert ist in der Finanz- und Wirtschaftskrise?
Also in der Zukunftsforschung hat man durchaus immer wieder mit Crash gerechnet, weil die Wirtschaft, das ist ja nicht eine Maschine, also es ist ja kein statisches System, sondern ein dynamisches System, wo ganz viele Entwicklungen, also wo sich dauernd verändert und immer wieder in neue ja, Situationen gehabt, wo es natürlich kann kollabieren. Insofern ist es immer kritisch und es entwickelt sich auch weiter. Also es verändert sich, es kann wachsen, es kann Zweige geben, die schrumpfen. Insofern muss man Wirtschaftssystem, auch wenn man über die Zukunft nachdenkt, sich mehr als Organismus vorstellen, als eine Maschine, die irgendwann mal kaputt ist, dann muss man sie vielleicht flicken oder ersetzen.
Also ein Organismus, der halt ab und zu auch mal eine Krankheit hat.
Genau.
Reto Völmi, sind Ihnen jemals grundsätzliche Zweifel gekommen an unserem Wirtschaftssystem, dem Kapitalismus, wo eben der freie Markt, das Wachstum und das Gewinnstreben ins Zentrum rückt?
Nein, grundsätzliche Zweifel sind mir eigentlich nicht gekommen. Natürlich am Bankensystem und wie das funktioniert hat, da bin ich schon überrascht, da war entsetzt, wie stark da der Einbruch war und auch, was da alles für Auswüchse sind. Aber die Krise, die wir jetzt haben oder jetzt langsam überwinden, die kann man sowieso nur durch freies Unternehmertum überwinden. Unternehmen oder innovative Einzelpersonen, die neue Ideen haben und wieder neue Produkte oder neue Dienstleistungen schaffen.
Also keine grundsätzlichen Zweifel?
Nein, keine grundsätzlichen Zweifel.
Das System ist in der Lage, sich selber zu heilen?
Das System ist in der Lage, sich selber zu heilen. Und gerade die Krise, die wir jetzt hatten, braucht eigentlich gerade so ein System. Der Vorteil von so einem System ist gerade, wenn man aus so Krisen rauskommt, braucht man eigentlich gerade den Wettbewerb. Also der Wettbewerb von den Ideen, der Wettbewerb, das war auch heute ein Thema gewesen, oder Zukunftswerkstatt, wo eigentlich das System eigentlich immer noch sehr gut gewährleistet tut.
Da wollen wir dann nachher noch genaueres wissen. Zuerst noch zum Sven Thali, dem Chef der Alternativen Bank Schweiz. Wie ist es Ihnen gegangen? Wie war Ihre Einschätzung gewesen? Oder ist sie heute, haben in dieser Krise die Akteure versagt? Also unter anderem Ihre Berufskollegen, die Bankiers. Oder ist es ein Problem vom System?
Ich glaube, das System hat nicht das Problem. Und wie der Völmi schon gesagt hat, das System kann sich selber auch heilen. Die Frage ist in einem System, was für Wert setzt man in den Vordergrund. Und wenn der Wert nur das Geld ist. Und aus dem eine Geldmaximierung oder Profitmaximierung resultiert. Maximierung sagt es eigentlich schon, dann muss alles andere muss hinten anstehen. Und ich glaube, das ist falsch. Es müssen andere zusätzliche Werte, Geld gehört dazu, müssen an erster Stelle stehen.
Hat das Wirtschaftssystem, das wir jetzt haben, eine Zukunft oder braucht es Korrekturen? Was ist die Meinung von Ihnen zuhause, die uns zulassen? Was könnt oder müsst man heute machen? Was müssen wir anpacken, damit die Zukunft gut kommt? Schreiben Sie uns auf zukunft@drs1.ch. zukunft@drs1.ch. Wir alle hier am Tisch im DRS1-Studio sind gespannt auf Ihre Gedanken. Ja, Sven Thali, Sie haben jetzt vorher ein bisschen skizziert, das liegt an der Gewinnmaximierung, nicht am System grundsätzlich. Wo sind denn Grundprobleme neben der Gewinnmaximierung, die Sie schon vorher angesprochen haben, von dem kapitalistischen System?
Ich glaube, das Grundproblem betrifft uns alle in dem, dass wir eine falsche Vorstellung haben vom Geld. Wir nutzen eigentlich das Geld nicht zu dem, was fähig wäre. Wir haben den Machtanteil und die Verantwortung, die mit dem Geld verknüpft ist, die haben wir nicht mehr im Griff heute. Und ich glaube, das sollten wir wieder lernen, dass wir mit jedem Franken, den wir ausgeben, dass wir Verantwortung übernehmen. Wenn ich in den Laden gehe und ich kaufe einen in der Schweiz produzierten Bio-Äpfel, dann ist es noch einleuchtend, dann ist mir klar, aha, der Produzent hat es besser, weil er kein Pestizid braucht, der Äpfel ist für mich besser, es profitieren eigentlich alle und ich zahle für das ein bisschen mehr. Ich bin zum Co-Produzent geworden. Wenn ich einen Franken als Spargeld zu einer Bank bringe, ist zwar noch eine Bank dazwischen, aber schlussendlich ist es genau das Gleiche. Ich will wissen, was passiert mit meinem Geld. Ich will wissen, dass das Geld sinnstiftend eingesetzt wird in der Realwirtschaft. Und dann kann ich Verantwortung übernehmen für mein Geld. Also ich glaube, das muss passieren, das Umdenken und das Gefühl und eben die Verantwortung auch im Umgang mit Geld.
Also dann würden Sie sagen, einmal der Konsument, also wir alle, wir sind uns eigentlich nicht mehr bewusst, was eigentlich das Geld alles auch kann anrichten kann, beziehungsweise was auch gut kann tun. Wir geben es einfach aus. Da sehen Sie ein Problem. Es gibt aber vielleicht auch noch andere Probleme, die man vielleicht müsste ansprechen. Ich möchte da einen Zwischenruf von einem DRS1-Hörer vielleicht zitieren, der uns geschrieben hat unter dem Titel Wachstumskritiker, also das ist sein Absender geschrieben. Das Grundübel sei der Wachstumszwang, immer mehr Produktion, Konsum, Ressourcenverschleiß, ewig immer schneller. Jeder vernunftbegabte Mensch fühlt und weiss, dass dies nur ins globale Desaster führen kann. Reto Föhmi, Sie haben ja vorher das System eigentlich ziemlich in Schutz genommen. Was geben Sie jetzt dem Wachstumskritiker für eine Antwort?
Ja, der Wachstumszwang, den er anspricht. Natürlich, man kann sich so fühlen in einer Wirtschaft, die sich sehr dynamisch bewegt, die sehr stark globalisiert ist. Man reist extrem rasch von hier über den grossen Teich. Es ist aber, was er vielleicht ein bisschen, was das Votum vielleicht vom Zuhörer vielleicht ein bisschen überzeichnet, oder wo er eigentlich jetzt in unbegründete Angst hat, ist, dass eben mehr Wachstum oder einfach Wachstum immer muss mehr Ressourcenverschleiß bedingen. Das ist überhaupt nicht so. Eben zum Beispiel die Umweltverschmutzung, also jetzt zum Beispiel die Luftverschmutzung, nicht CO2, ist ja zum Beispiel früher in den 60er, 70er viel schlimmer als heutzutage. Indem die Leute eigentlich neue Produkte gefunden haben, neue Technologien, haben sie nachher auch ein Bedürfnis gehabt, wie auch zum Beispiel jetzt der Herr Thali anspricht, haben auch viel mehr Bedürfnis gehabt für zum Beispiel Ökologie oder auch vielleicht ethisches Anlegen. Und man hat aber auch erst eigentlich die Mittel gehabt, überhaupt so Sachen zu machen. Man hat überhaupt erst das Mittel gehabt, grüne Technologien zu entwickeln.
Dank Wachstum,
genau.
Also mich dünkt das ganz ein zentraler Punkt, wo Sie sagen, der Föhmi, oder? Also Wachstum muss nicht unbedingt heissen, dass man immer mehr Ressourcen verschleudert. Sie haben die Luft, Sie haben vielleicht auch das Wasser angesprochen, wo man vielleicht besser kann schützen kann. Dank Wachstum. Auf der anderen Seite könnte man jetzt da entgegenheben, ja, wenn wir die Entwicklung vom Klima anschauen, oder? Das ist schon eine Entwicklung, die vielen Leuten Angst macht. Karin Frick, ist die Kernfrage, oder? Lässt sich Wachstum ohne Raubbau an den Ressourcen wirklich langfristig realisieren?
Also, kommt darauf an, in welchem Bereich, dass man wachsen will. Und da gibt natürlich schon, man muss unterscheiden. Wir haben es mit verschiedenen Bereichen zu tun. Es gibt viele Bereiche, die sind endlich. Also, wir haben Ölressourcen, es gibt auch andere Ressourcen, Wasser, wo knapp ist, je nachdem, wie man es braucht. auch Lebensmittel, Ernährung kann knapp werden, wenn man es im gleichen Stil verbraucht wie heutzutage. Und von dem her gibt es Knappheiten, wo das System muss umdenken. Es braucht gewisses im Wachstum, aber das ist die Frage, gibt's, also, ist es ein quantitativ oder schwenkt es um auf ein qualitatives Wachstum? Also heisst das, es mehr von etwas mit weniger zu verbrauchen? Und dann haben sie ja gewisse andere neue Systeme, also Logiken, die sie einbauen. Und darum, Umständen gibt es auch Bereiche, wo man muss verzichten in Zukunft.
Welche denn? Zum Beispiel?
Wenn man gerade im Bereich Ernährung sieht, man Knappheiten, deutliche Knappheiten, Engpässe auf uns zukommen. Einfach in der Annahme, dass die ganze Welt auf dem gleichen Niveau sich ernähren wie die Europäer, wie wir Schweizer, wie die Amerikaner. Also dass auch der Hunger auf Fleisch, auf hochwertigere, vielfältigere Menü wächst im asiatischen Raum, dann ist absehbar, dass einfach Ernährung, Getreide, Fleisch knapp wird.
Also die Ungerechtigkeit, die im Moment herrscht, sagen Sie, hat keine Zukunft. Wieso muss das, oder wieso sind Sie so optimistisch, dass denn das auf einmal gerechter wird in Zukunft?
Das heisst nicht unbedingt, dass es gerechter wird. Das heisst einfach, Sie haben ein begrenztes Angebot und mehr Leute, die sich vielleicht darum streiten. Und darum sind uns am Verteilkampf ist nicht gesagt, dass das nachher genau gerecht verteilt wird.
Reden für mich, wird es rauchen in Zukunft? Also gibt es da einen Verteilkampf, der mit harten Bandagen gekämpft wird?
Verteilkampf kann es durchaus geben, hat es ja auch schon. Wir schauen in die Zukunft, aber in der Vergangenheit hat es natürlich auch schon gegeben. Es ist ja immer die gleiche Weltregion, die führende Region gewesen in der Wirtschaftsgeschichte. Und wenn wir jetzt richtig ausschauen, ist es nicht auf alle Ewigkeit in Stein gemeißelt, dass das immer Europa bzw. Amerika sein wird. Es ist allerdings vielleicht noch, einfach hinzuzufügen, Knappheit, ja, sind da allerdings natürlich, wenn die Knappheit immer stärker werden, dann wird natürlich, sind es über eine gewisse Zeit, wird der Preis ansteigen. Wir haben es beim Öl jetzt gerade gesehen, oder beim Benzinpreis. Und wenn natürlich die Preise ansteigen, das gibt natürlich eine Umverteilung, ganz klar.
Weil die und als Wachstum stößt an Grenzen, weil man es sich nicht mehr leisten
kann. Ja, beziehungsweise die Wirtschaft muss dann eine Art, wie soll ich sagen, umdenken. Sie ist dann gezwungen, halt nach Sachen zu forschen, wo die Ressourcen viel weniger verbraucht. Es lohnt sich dann eben nach dem zu forschen, oder? Weil man eigentlich mit der Einsparung von Öl natürlich dann viel Geld kann verdienen. Wenn man natürlich dann plötzlich ein Auto entwickelt, das extrem benzinsparend ist, dann lohnt sich das für viele Leute zu kaufen, oder? Und die Offroaders für Ölscheichs sind dann halt nicht mehr so attraktiv.
Oder? Also da schimmert auch Ihre Hoffnung wieder durch, dass durch Wachstum, durch Innovation eben viele Probleme, die wir heute haben, können gelöst werden. Wir haben jetzt gerade ein Mail bekommen von Christian Gattiker und er sagt, er stimmt Ihnen allen drei zu, da am Tisch, das Wirtschaftssystem von der freien Marktwirtschaft funktioniere bestens, aber es müsse eben sozialer und ökologischer werden, es müsse verstärkt im Zaum gehalten werden, welche die Zukunft des Planeten sicher stellt und mit Regeln, die eben für alle gleich gelten. Ja, offenbar braucht es da doch klare Regeln in dem System. Schauen wir doch mal zurück. Warum hat sich denn überhaupt die Menschheit für das System entschieden? Dass man eigentlich einen Kapitalismus hat, dass man immer wachsen will, dass der Egoismus eine grosse Rolle spielt. Sven Thali, was haben Sie das Gefühl? Warum hat man nicht zum Beispiel eine Tauschwirtschaft eingerichtet?
Also das Gefühl Wachstum, das entspricht einem menschlichen Entwicklungsimpuls, wo er in sich drin hat, wo er sich verändert. Wachstum ist ja, könnte man eigentlich ganz zurückgehen in die Evolution begründen. Wenn wir uns nicht weiterentwickelt hätten, nicht gewachsen wären an unseren Anforderungen. Ich glaube, das übersetzt sich dann auch ins materielle Leben. Kommt dazu, dass man häufig eine innere Angst hat, wo man versucht, auch mit Aneifen von Gütern zufriedenzustellen. Also das ist der Sicherheitsgedanke. Zu Ihrer Frage wegen der Tauschwirtschaft. Was ist Geld anders als eine Tauschwirtschaft? Es ist auch ein Tausch. Es ist einfach das Medium Geld dazwischen, das ich aufbewahren kann. Ich muss nicht gerade unmittelbar, wenn ich mit Ihnen einen Tausch mache, ich gebe Ihnen eine Schweinehälfte und komme dafür, weiss nicht, 50 Kilo Brot über. Kann ich die 50 Kilo Brote nicht brauchen? die gehen mir kaputt.
Ja, in der Tauschwirtschaft wäre einfach die Problematik, die Sie am Anfang der Sendung geschildert haben, dass eben das Geld in eine Eigendynamik und so eine Maximierungswut provoziert. Das wäre dann ausgeschlossen? Oder würden Sie da widersprechen?
Nein, überhaupt nicht. Nur glaube ich, wenn wir das sinnvolle Instrument vom Geld haben, nämlich das Geld verfaulen da ist nicht. Ich kann es eben aufbewahren und dann später mal gegen etwas, was ich brauche, eintauschen. Aber ich glaube, das ist, heisst nicht, dass man dem Geld, es ist zwar immer Gefahr, dass es abstrakt wird, aber es ist nicht zwingend.
Also, ja, kein Fall. Haben wir sie denn gehen? Die Gier immer mehr wollen?
Ich kann in einen anderen Teil einhängen, und zwar bei der Tauschwirtschaft. Weil jetzt die Modelle von Tauschwirtschaft setzen eigentlich viele eben auch auf andere Währungen. Weil sie das Problem sehen, dass das Geld, so wie wir es haben, so abstrakt ist. Und genau weil es abstrakt ist, dass man den Bezug zu dem verliert, zu einem globalen Kontext, wo man als Einzelner gerne verstehen kann. Und der Vorteil von einer lokalen Währung im Tauschsystem wird verstanden. Das heisst, ich kann das nur lokal brauchen. Ich verstand Zusammenhänge, weil ich kann das brauchen beim Bauer, wo ich Töpfe kaufe, oder Fleisch, oder beim lokalen Bäck. Und weil das nur sozusagen im lokalen Markt treibt, das Geld, bleibt das ganze System in einer Dimension, die menschlich ist, also die nicht abstrakt ist, und sozusagen in einem Bereich, wo man kann verstehen kann. Also sage jetzt, das ist die Philosophie von vielen Tauschsystemen, die alternative Währungen einführen, die quasi eine andere Qualität haben als das Geld, wie wir es heute kennen.
Zur Tauschwirtschaft kommen wir vielleicht noch, wenn wir noch über Lösungen oder Alternativen reden, aber ich möchte doch gerne noch, wenn ich Sie bitte darf, eine Antwort auf die Frage, haben wir das, wir Menschen, einfach in den Genen, so wie es der Herr Thalio eigentlich ein bisschen angedeutet hat, dass wir immer mehr möchten?
Das Gierige?
Ja.
Nein, ich glaube nicht.
Was machst du um das Gierige, wenn wir es denn bezeichnen?
Ich glaube, wir sind hungrig, aber wir sind einfach nicht einfach nur gierig. Es gibt verschiedene Wachstumsmodelle, wie man auch sagt, es wachsen keine Bäume einfach in den Himmel. Irgendwann gibt es ein lineares Wachstum, meistens sind das Systeme, die nachher kollabieren. Es gibt eben Wachstum, nachhaltiges Wachstum, wo es ein anderes Verständnis hat, wo es organisches Wachstum ist, in einem System, wo sozusagen im Zusammenspiel und quasi auch manchmal eine richtige Größe für das System erreicht. Auch wir hören mal auf wachsen, oder?
Also. Ja, also doch auch Grenzen vom Wachstum, wo irgendwo dann mal.
Also ich sage, es gibt verschiedene Wachstumsmodelle, Vorstellungen und eins davon, eben, wo einfach linear immer in den Himmel aufwächst. Das gibt es eigentlich. Ja, also das kollabiert immer.
Unser Mail-Account, da laufen Tröte heiß, kommt da ganz ein Haufen rein. Herr Völmi hat jetzt gerade den Herrn Daniel Trappitsch widersprochen. Er sagt nämlich, ja, das grosse Problem, das wir haben, sind die Schulden. Und Herr Völmi, wie soll man denn, was soll denn noch erfunden werden, das, was der Mensch dringend braucht? Mit welcher innovativen Erfindung sollen denn die Schulden abgebaut werden? Vielleicht können Sie da geschwind antworten.
Ja, was wir alles noch brauchen. Ja,
zum Schulden abbauen.
Also, vielleicht zwei Sachen, aber es werden extrem viele Sachen ständig erfunden. Ich weiss nicht, ich bin selber nicht so der super Konsumtyp, aber eben, wenn man denkt an Telekommunikation, Mobilität und was wir jetzt so kommunikative Mittel haben, ist vor 10 Jahren kaum denkbar gewesen. Zum Schulden abbauen. Also, Schulden, wir haben ja nicht alle Schulden, über den gehört es ja auch.
Also, man wird wahrscheinlich
jetzt wird Griechenland Staatsschulden. Klar, das ist dann aber das ist dann ein Thema für sich. Wieso hat, man kann nicht über Verhältnis leben, das kann man nie, nein.
Ja, aber genau das will er ja sagen. Also, wir leben über unseren Verhältnis, wir leben auf Pump und auf die Länge geht
das nicht
gut.
Nicht.
Da kann man nicht
doch,
einfach jetzt mit, ja, aber ich wollte nur quasi zusammenfassen, was der Hörer wahrscheinlich meint, dass man dann mit Innovation und Erfindungen letztlich auch uns den Luxus leisten können, wo wir eigentlich gar kein Geld mehr haben dafür.
Nein, der Hörer hat natürlich insofern recht, dass man kann nicht etwas machen, was man sich nicht leisten kann. Das ist völlig richtig. Aber also man kann nicht quasi hoffen auf Innovation und sich dann hört quasi Party machen und dann werden die Schulden mit Innovation zurückgezahlt. Das ist nicht möglich, nein. Mhm. Aber wir haben dort nicht die Schulden, die jetzt den Staat hat, die gehören auch jemandem. Also, es ist nicht so, dass alle verschuldet werden.
Gut, also lassen wir das mal so stehen und möchten wir unseren Hörerinnen und Hörern das Wort geben, die heute Nachmittag im Live-Tag hier auf der RS1 den ganzen Tag sich Gedanken gemacht haben in der Stanzerei Baden, auch über die Zukunft unserer Wirtschaft. Sie haben nämlich ihre Gedanken schweifen lassen zur Frage, wie sich die Wirtschaft bis zum Jahr 2030 entwickelt.
sie muss menschengerechter werden, ganz grundsätzlich. Dass man einfach auch eben an die Leute, die arbeiten, grundsätzlich denkt, dass es auch der menschliche Faktor eine ganz entscheidende Rolle spielt.
2030 weniger Lohnarbeit in der Wirtschaft, durch Automatisierung, neue Technologien, der Bevölkerungswachstum auf der Welt. Folge ist sicher der Lebensstandard, der materiell wird abnehmen.
In 20, 30 Jahren sehe ich wirklich einen recht erheblichen Paradigmenwechsel voraus. Wir müssen von diesen Überlegungen, dass es uns nur gut geht, wenn wir wachsen, wenn wir wirtschaftlich wachsen, wenn wir mehr Ressourcen umsetzen, müssen wir wegkommen.
Das also ein paar Stimmen von Hörerinnen und Hörern von heute Nachmittag. Ja, da ist ein Wertewandel gefordert. Sven Thali, wie weit haben wir es eigentlich in der Hand, das zu gestalten? Oder anders gefragt, wie weit sind wir einfach auch bestimmt vom System?
Ich glaube, wir haben alle Macht mit uns, um das zu ändern. Wir müssen uns einfach verabschieden davon. Und das ist ja heute sehr elegant in der heutigen Zeit, dass man sagt, ja, das muss ich, wenn ich etwas ändere, dann muss es von heute morgen eine Auswirkung haben. Und wir wollen sofort Resultate sehen. Und ich glaube, darum ist es im Moment auch die Tendenz, dass wenn man etwas ändert, dass man Symptompflästerli aufklebt auf einen Ballon, der immer weiter aufblasen wird. Und darum wird es irgendwann wieder klopfen. Ich glaube, wir haben es aber heute in der Hand. Wenn wir ein bisschen Geduld haben und von Generationenprojekten reden, haben wir es heute in der Hand, unser System anzupassen und dem wieder mehr Sinngehalt zu geben.
Und wer soll das machen? Also die Politik, die Wirtschaftsführer, wir alle, kein Frick.
Also was sich abzeichnet in unserer Untersuchung ist, dass sich also Sehnsucht nach einem Wertewandel bereits vor der Krise abzeichnet hat. Also gewisse Ermüdung mit dem, was ist. Einfach, das ist kein Ziel mehr, immer mehr vom Gleichen, immer mehr Profit hat, immer weniger Leute befriedigt. Man kann auch so sagen, wenn man sieht, wir haben zwar immer mehr verdient, aber Menschen sind per Saldo nicht glücklicher geworden, hat sich auch in Umfragen gezeigt. So psychische Probleme haben eher zugenommen. Es sind viele Sachen, wo man sagt, eigentlich das Wohlbefinden, der Wohlstand materiell ist zwar noch gestiegen, das Wohlbefinden nicht. In dieser Situation haben schon seit einiger Zeit immer mehr Menschen sich angefangen zu fragen, ja, was ist mir wirklich wichtig, auf was verzichte ich? Ich kann vielleicht auf einen Teil verzichten, auf einen Teil Einkommen und ich mache mit dieser Zeit etwas anderes, wo mir wichtiger ist, was das ist. Ist bei jedem Bienen und Bienen. Man kann etwas ganz anderes sein. Was wir sehen, die Suchbewegung hat schon vor einer Weile stattgefunden und bewegt, oder es schliessen sich viele Menschen an. Und die suchen in verschiedenen Feldern, oder? Es gibt verschiedene Alternativen, die wachsen können, glaube ich, einfach weil sich Menschen dafür interessieren. Ganz verschiedene Gruppen, aus verschiedenen Gründen. Sie kann vielleicht mal sehen, es kann aus Einzelnen eine Bewegung geben, die sich gegenseitig verstärken kann, die in sich wieder ein Modell kann sein kann, das auch interessant ist für alternative Angebote. Sehen wir zum Beispiel eine Entwicklung in den letzten Jahren, ist das Bedürfnis, gesünder zu essen. Und was zugenommen hat, auch im Konsum, ist, dass Menschen biologische Nahrungsmittel kaufen, tendenziell gesündere Produkte aus der Region, einfach jetzt mal als ein Indiz, wo sich es abzeichnet, das Bedürfnis nach einem bisschen anderen, sag ich mal, Ernährungsstil.
Also Sie würden sagen, der Wertewandel, der da gefordert wird, auch von den Hörerinnen und Hörern, der muss eigentlich bei jedem Einzelnen, bei jeder Einzelnen irgendwo im Kopf anfangen und man kann sich allenfalls dann nachher in einer Gruppe finden und gemeinsam den Wertewandel pflegen. Ja, dann hebe ich jetzt mal eine Meinung von einem Hörer entgegen. Der Robert Brunner hat uns heute geschrieben, wir leben in einer globalisierten Welt und diese diktiert größtenteils unsere Zukunftspläne. Das würde ja völlig etwas anderes heissen, Reto Völmi.
Ja, es ist ein bisschen gerade der Widerspruch, wo man halt drin ist, wo auch eben der Thali und Frau Frick eigentlich ein bisschen ansprechen. Wir haben natürlich die individuellen Bedürfnisse und Wachstum. Es wird immer ein Wachstum, meistens nur Wachstum mit mehr Einkommen verstanden. Das stimmt so nicht. Das ist nicht Wachstum kann durchaus eben heissen, dass man, wie Frau Frick gesagt hat, dass man zum Beispiel weniger schafft. Das ist ja so im Wachstum. Man hat früher viel mehr geschafft, eigentlich. Also auf einer Stelle als heutzutage, weil man einfach sich auch jetzt in der Mode mehr Zeit gönnen insgesamt. Oder? Man hat mit der Arbeitsstunde hat man einen höheren Lohn als früher. Jetzt aber natürlich der Zuhörer oder der Leser.
Der Herr Brunner.
Herr Brunner, genau. Der Herr Brunner hat natürlich in dem Sinn recht. Man hat natürlich quasi die eigenen Bedürfnisse, aber natürlich man ist gleichzeitig in einem Marktumfeld, und zwar sogar in einem globalisierten Marktumfeld. Also man kann nicht quasi ganz sich selbstständig halt entscheiden, wie man alles machen will. Wenn natürlich die anderen extrem viel arbeiten, dann muss man dann auch natürlich irgendwie darauf reagieren. Allerdings, man kann sich natürlich durchaus aktiv entscheiden, okay, ich entscheide mich jetzt auszusteigen, oder? Und auch ein bisschen weniger zu arbeiten. Grundsätzlich ist es gut, wenn die anderen viel machen, weil dann werden da viel Güter und Dienstleistungen hergestellt, die dann günstig gekauft werden
können. Aber das hat man doch immer gesagt, habe ich auch in der Schule so gelernt, die Schweiz hat eine hohe Produktivität, weil sie eine hohe Wochenstundenzahl hat, etwa 42 Stunden schafft man da bei uns im Schnitt. Franzosen mit ihren 35 Stunden Woche sind da im Nachteil. Also man kann eigentlich nur dann weniger schaffen, beispielsweise, wenn es die anderen auch machen.
Nein, nicht also sie sagen es ja genau, die Schweizer, wir sind ja, das ist ja immer ein bisschen mehr quasi, die Politik, man sagt, wir sind noch die Reichsten, oder weiss was, das sind wir schon eigentlich lange nicht mehr, wir arbeiten extrem viel einfach. Also pro Stunde haben wir nicht eine höhere Produktivität, zum Beispiel als Franzosen. Zum Beispiel. Das ist ein, aber eben, das ist ein Entscheid, wo auf Bedürfnis und auf die Wertschätzung der Leute zurückzuführen ist, ja, will man viel arbeiten oder will man nicht. Natürlich kann nicht jeder das ganz eins zu eins für sich selber immer entscheiden. Natürlich kann man sagen, ich arbeite 80%, aber vielleicht ist man in einem Job, wo das halt jetzt nicht so möglich ist. Mhm. Aber insgesamt ist es scheinbar halt so, dass die Schweizer relativ gerne länger arbeiten. So ist es der Grund, dass halt im Ausland, also sonst wäre es nicht so, dass im Ausland die Wochenstunden viel tiefer sind.
Als jetzt haben wir also schon zwei Trends gehört. Das Beispiel vom gesünder Essen, das Frau Frick vorher gesagt hat. Vielleicht ein bisschen weniger arbeiten, Zeit haben für andere Werte. Jetzt haben wir ja den Chef der alternativen Bank hier am Tisch, das Sven Thali. Und da ist ja auch eine Form von Geldanlage eigentlich damit gemeint, wo nicht unbedingt dem entspricht, was die Mehrheit der Banken macht. Sie setzen nämlich auf Nachhaltigkeit, auf Ökologie. Sven Thali, können Sie das in zwei, drei Sätzen umreissen? Was ist so die Philosophie von dieser alternativen Bank?
Die alternative Bank Schweiz ist eine Bank für die Schweizer Realwirtschaft. Kunden, die bei uns Geld einlegen, haben Garantie. Sie können 100% darauf vertrauen. Ist gleich, was für Modeströmungen ethische Modeströmungen darum sind, dass wir das Geld in die Realwirtschaft nach strengen ethischen Kriterien investieren. Zudem, das ist heute gravierend, ein Megatrend, kann man auch sagen, die ganze Transparenz. Die Alternativbank Schweiz bietet seit 20 Jahren Transparenz, indem sie Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer namentlich auflisten. Also ich sehe als Kunde, aha, das ist wieder die Sinnhaftigkeit, die ich auch sehe. Wenn ich Spargeld anlege, dann sehe ich, was passiert mit meinem Geld, was bewirkt mein Geld. Und das habe ich vorher gemeint mit dieser Sinnkomponente, mit dem Bewusstmachen auch von diesen Möglichkeiten, mit diesen kreativen Möglichkeiten, die das Geld eben bietet.
Und ich meine, es gibt einen Haufen anderer Banken, die in der Zwischenzeit ja auch solche beispielsweise Fonds machen, die ökologisch sind, die in Solarfirmen, in Umwelttechnologie investieren, kein Frick, Trendforscherin. Ist denn das, was jetzt die Alternativbank macht, auch so ein Trend, wo man kann sehen, also dass das längstens nicht mehr so ein Nischenanbieter einfach ist?
Absolut. Und der Hintergrund ist das, also wenn wir von Finanzkrise reden, von Wirtschaftskrise, ist das auch Vertrauenskrise. Also man hat kein Vertrauen ins System. Wer kein Vertrauen hat, investiert nicht. Wer kein Vertrauen hat, kauft weniger, erhortet sein Geld. Und wenn man sieht, also das, was man nicht mehr versteht, man wird misstrauisch, man traut nicht mehr, man fühlt sich unter Umständen beschissen vom System. Und ihre ganze Wirtschaft ist ja der Konsument, also wenn ich vom Endkonsument rede, ist ein wichtiger Faktor, der das ganze System mit am Leben hält. Und dann muss man sehen, wie kann ich das Vertrauen wieder gewinnen, wenn ich einen Anbieter habe, der garantieren kann. Und darum haben jetzt zum Beispiel auch die regionalen Banken gefunden, die kleinen Banken, wo man noch versteht, was sie machen, wo ein Leitbild haben, wo sagen, wir haben Prinzipien, wir investieren so, wir sind transparent, also genau all das, was der Herr Thali jetzt gesagt hat. sind Prinzipien, vor allem auch, wenn man es überprüfen kann, wo Vertrauen schaffen. Und Vertrauen ist ein ganz wesentlicher Bestandteil, dass das System funktionieren kann. Das ist auch der Faktor, weil sie haben die globalen Strömungen, eine globale Wirtschaft, die extrem komplex ist, die man nicht durchschauen kann, die spannend kann sein von den Möglichkeiten, die sie einem eröffnet, aber andererseits auch bedrohlich kann sein. Und umgekehrt, der Gegentrend hat ja genau auf der anderen Seite das Regionale gewonnen, als Gegentrend. Also die Regionale, also sie haben auf der einen Seite die McDonaldisierung, oder? Alle, überall kann man McDonald's essen, Standardisierung von der Küche. Gleichzeitig hat jetzt die regionale Küche gewonnen, weil man auch wieder das Kleine sucht, das Vertraute, und Vertrauen ist ein zentraler Faktor, wo eben genau solche Unternehmer Gewinner sind, die kaum Vertrauen schaffen.
Wir reden über das Jahr 2030 auch. Was haben Sie das Gefühl, Heimfrick, wird denn das der Mainstream sein? Anlagen, die nachhaltig sind, die transparent sind, wo eben ein Vertrauen im Zentrum steht?
Also Vertrauen hat man schon gebraucht, wo man Mammut gejagt hat. Also, sozusagen immer, also Vertrauen ist immer Voraussetzung für die Zusammenarbeit, und das wird im Jahr 2030 braucht es Vertrauen für jede Art von Geschäfts abzuschliessen.
Aber oder Nachhaltigkeit.
Und Nachhaltigkeit muss das System nachhaltig so sein, weil sonst kollabiert es.
Also ist es ein Trend, dass solche Banken wie jetzt die Alternative. Aber
wenn sie nicht nachhaltig sind langfristig, dann gibt es sie einfach nicht mehr.
Also würde sich auch wieder selber regulieren, so wie das der Herr Völmi am Anfang von der Sendung gesagt hat. Ja, was. Ich möchte noch auf einen anderen Punkt sprechen kommen, wo ja, wenn man mehr Zeit hat, Reto Völmi, würde mich noch interessieren, was machen denn die Leute in dieser Zeit, wo sie gönnen? Was ist denn das, was sie, wie nützen sie die Zeit?
Ja, mehr Freizeit. Auf viele Sachen natürlich. Also grundsätzlich auch Freizeitgestaltung, aber eben vielleicht auch Freiwilligenarbeit. Sich mehr Zeit mit der Familie. Man kann mehr reisen. Ich glaube, die Leute können sich auch mehr in, wenn sie das wollen, in nicht-monetäre Aktivitäten, also eben in so Tätigkeiten, wo es jetzt nicht um eine Lohnbezahlung geht, engagieren.
Nimmt das zu, Heimfrick?
Freiwillige Arbeit. Also, man schafft mehr Freizeit. Freiwillig oder zwungenermassen. Beides in Zukunft. Weil man, und zwar haben wir ja früher den Trend gehabt, dass wir natürlich mit dem Trend, dass immer mehr Frauen berufstätig sind, muss sie arbeiten, die früher freiwillig waren, sind noch mindestens nicht monetär entgolten worden, sind nämlich Kinderbetreuung oder auch Betreuung von Senioren, weil sie einfach von Frauen gemacht worden sind. Die würden jetzt nicht mehr freiwillig gemacht, weil sie einen grösseren Anteil von berufstätigen Frauen, auch mit Kindern und Familie. Jetzt braucht man in dieser Zeit, wo man schafft, ja, Kinderbetreuung, für die zahle ich, also die Arbeit. Und unter Umständen hat man jetzt in Amerika können beobachten, im Rahmen der Krise, Leute haben den Job verloren, also es ist einfach deutlich hervorgekommen, auch in den USA, wo die Leute teilweise 3 Jobs hatten, ihre Familie mit 2 Eltern und 2 Kids. Und jetzt, wenn die reduzieren, quasi reduzieren sie vielleicht eben auch die externen Kinderbetreuung. Das heisst eben, man macht Arbeiten, die man vorher outgesourced hatte, also ausgelagert, dann nicht bei den anderen, macht man wieder selbst. Und ich denke, man wird die Zeit in Zukunft anders aufteilen, nicht unbedingt für bezahlte Berufsarbeit, aber man macht wieder mehr Arbeiten. Also man hat schon Freizeit, aber in dieser Freizeit gibt es recht viel zu erledigen. Also, wo man auch machen muss.
Und Engagement für gemeinnützige Aufgaben, für Vereine, für politische Ämter. Da hört man ja oft, dass das ein grosses Problem ist, gerade in den Gemeinden jemanden zu finden, der jetzt ein politisches Mandat überhaupt übernimmt.
Engagement für die anderen wird tendenziell zunehmen, weil sozusagen, weil man kann die Dienstleistungen nicht mehr zahlen. Also wenn ich weniger Einkommen habe, wenn ich mal von so einem Szenario auskomme, kann ich mir auch weniger Dienstleistungen kaufen. Ich habe tendenziell kleinere Familien in Zukunft. Ich habe viele Familien, die haben 2 Kinder oder noch weniger. Also der Durchschnitt ist kleiner. Also das heisst, sie kann nicht mehr unbedingt sich darauf verlassen, dass ich, wenn sie im Fall, wo sie krank sind, wo sie das Problem haben, dass sie ihre Familie unterstützt, wenn sie keine Unterstützung kann zahlen, wenn unter Umständen von staatlicher Seite auch nicht, also die Sozialleistungen auch nicht zunehmen, dann muss man wie ein Netz haben, das einem dreht. Und das ist halt das Gehen und das Nehmen. Und wenn ich sozusagen meinen Beitrag müsste ich dann vielleicht eben in Form von einer freiwilligen Arbeit geben, in ein Netz, in ein Nachbarschaftsnetz, dass ich im Bedarfsfall eben auch jemanden habe, der mir würde helfen.
Und wie sieht es denn aus mit dem Trend, dass man Arbeit beispielsweise für die Gemeinschaft im Internet zur Verfügung stellt, dass man beispielsweise sein Wissen zur Verfügung stellt? Da wollen wir nachher darüber reden. Man lernt jetzt jemanden kennen, der sich bei einem der bekanntesten Gratisangebote eben gemeinnützig engagiert, nämlich beim Lexikon Wikipedia. Das ist ein Online-Lexikon, das in den verschiedensten Sprachen rauskommt. Auf Deutsch gibt es dort drauf in der Zwischenzeit über 1 Million Artikel. Und der Clou dabei ist, dass das Lexikon von den Internetbenutzerinnen und Benutzern selber geschrieben wird. Also wer dort kompetent sich fühlt, mindestens kann einen Eintrag machen. Und die Artikel werden dann von Administratoren bearbeitet, korrigiert und redigiert. Da gibt es ein paar hundert davon, die für die deutsche Seite zuständig sind. Und einer davon ist der Christian Seidel. Er ist Sprachwissenschaftler an der Uni Zürich und nebenbei arbeitet er eben bei Wikipedia. Ich habe ihn vor der Sendung sprechen per Telefon und habe ihn gefragt, was genau er eigentlich bei dieser Online-Enzyklopädie macht.
Zurzeit tue ich hauptsächlich Artikel verbessern. Ich tue ungeeignete Artikel löschen. Aber zum selber jetzt grössere neue Artikel anlegen oder umschreiben, bleibt zurzeit einfach wenig Zeit.
Konkret, wie viel Zeit wendet Sie denn auf pro Woche für Betreuung von Wikipedia?
Das ist ganz unterschiedlich. Hängt natürlich ab von der Zeit, die man hat und auch von der Lust. Das kann manchmal eine Stunde pro Tag sein. Das kann dann aber auch wieder so sein, dass ich monatelang überhaupt nichts mache.
Sie arbeiten pro Tag manchmal bis gegen eine Stunde, manchmal auch weniger. Warum machen Sie das eigentlich? Ist das purer Idealismus?
Ja, das kann man schon so nennen. Ich würde sagen, einen aufklärerischen Idealismus. Und das kommt sicher auch eine gewisse, das kann man jetzt ein bisschen boshafter sagen, eine lehrerhafte Attitüde dazu, dass ich es gewöhnt bin, relativ viel umeinander zu korrigieren. Und das kann man dann dort auch fortsetzen. Und ich kann auch gerne sagen, dass ich Spass daran habe, wenn ich anderen Leuten irgendeinen Sachverhalt erklären kann.
Jetzt ist das eine Enzyklopädie, die eben auf dem Gratis-Prinzip funktioniert. Sie wächst und wächst täglich auf dem Internet, gönnt auch an Leserinnen und Leser. Was ist für Sie persönlich die Faszination, da mitzumachen?
Ich finde es unwahrscheinlich benutzerfreundlich. Das ist also der technische Aspekt. Und schon als Halbwüchsige habe ich gern in Lexika umeinander geschmökert. Und wenn man jetzt das natürlich da auf einem viel einfacheren und tolleren Niveau kann, bin ich da immer gern dabei.
Jetzt verdienen Sie kein Rappen für die Arbeit, für die Grossarbeit, die Sie da machen. Was heisst das für Sie?
Das nimmt man jetzt einfach einmal hin. Was ich ab und zu halt ein bisschen ungut finde, ist das Gefühl, dass Wissen quasi gratis soll erwerbbar sein. Dass das also nichts kosten darf. Das behagt mir auch nicht immer so ganz.
Wieso?
Das Wissen, das die Leute da reinstellen, ist ja nicht nur immer ein Alltagswissen, sondern beruht oft auf langer Zeit, wo sie daran haben müssen arbeiten, dass sie sich das erworben haben. Und das ist dann eben eigentlich, meine ich, nicht etwas, wo man dann einfach so gratis und franko für alle anderen zur Verfügung stellen muss.
Sie fühlen sich also dann bis zu einem gewissen Grad offenbar auch ausgebeutet, weil Sie keinen Lohn dafür überkommen. Auf der anderen Seite machen Sie mit. Gibt es etwas wie eine Goldgräberstimmung? Wir machen da zusammen etwas für die Allgemeinheit, wo eben alle Zugriff haben, ohne dass sie etwas zahlen müssen dafür?
Die Goldgräberstimmung ist sicher gerade am Anfang. Also in den frühen Zeiten, wo noch nicht hunderttausende User dabei gewesen sind, noch sehr, sehr stark gewesen. Das hat jetzt heute natürlich auch ein bisschen abgenommen. Und was man auch nicht vergessen sollte, ist, dass man sich selber natürlich im Laufe der Jahre auch ändert und in jugendlichem Enthusiasmus natürlich noch viel eher bereit ist, Arbeit zu leisten, ohne dafür eine Entlöhnung überzukommen. Und wenn man dann immer mehr in die Gesellschaft eingegliedert wird und dann eben sieht, dass es eigentlich nur eine Leistung gibt, wenn es einen entsprechenden Lohn dafür gibt, dann sinkt dann halt auch der Antrieb ein bisschen.
Also Sie sind jetzt 47, haben ein bisschen an Enthusiasmus für das Projekt verloren. Trotzdem zum Schluss noch die Frage, Herr Seidel, hat solches Arbeiten Ihrer Meinung nach Zukunft?
Es sind seit Jahren schon Diskussionen im Gang, wie lange jetzt also zum Beispiel das konkrete Projekt Wikipedia überhaupt noch überleben kann. Ich kann mich da gut erinnern, dass vor ein paar Jahren bei einem Treffen, wo wir in Zürich hatten, ein ETH-Professor, der sehr, sehr viel mitgemacht hat, gesagt hat, nein, das ist jetzt bald fertig. Und das ist doch vor jetzt immerhin 4 Jahren gewesen. Und es gibt die Wikipedia immer noch. Und die Qualität ist im Vergleich zu damals erheblich gestiegen. Also, ich wäre nicht ganz pessimistisch. Ich würde meinen, dass es immer einen gewissen Grad gibt von Bereitschaft, ehrenamtlich mitzuschaffen an so etwas. Wenn das mehr Leute sind, als das vielleicht früher der Fall war, dann kann das vielleicht dann kompensieren, dass dann der Einzelne nicht mehr so wahnsinnig viel macht.
Sagt der Christian Seidel, Sprachwissenschaftler und ehrenamtlicher Wikipedia-Mitarbeiter. In seiner Freizeit setzt er sich also für das gemeinnützige Projekt ein, wo heute ganz einen Haufen Leute benutzen. Reto Völmi, wo sehen Sie das Potenzial zu einem Umbau, zu einem ethischen Umbau von unserem Wirtschaftssystem?
Jetzt zu einem grundlegenden Umbau. Das Wikipedia-Projekt, um ein konkretes Beispiel zu starten, das finde ich ein super Projekt. Also ich selber brauche es häufig. Ich habe schon manchmal etwas Kleines reingeschrieben, obwohl gerade in Ökonomie sind die Beiträge, glaube ich, noch nicht so gut. Da sind wir ein bisschen gefordert. Aber Wikipedia zeigt eigentlich auch schön quasi, eben, dass es freiwillige Arbeit gibt und die aus verschiedenen Motiven geschieht. Es kann Idealismus sein, wie der Herr Seidel angesprochen hat. Aber auch, und das muss gar nicht schlecht sein, auch um ein bisschen Prestige zu gewinnen, er hat ja von Wertschätzung geredet oder eben von mangelnder Wertschätzung. Das heisst, also in einer Marktwirtschaft ist nie ohne freiwilligen Arbeit oder ohne ethische Normen organisierbar. Und ist sie ja nie gewesen. Also, das wird es immer müssen haben. Es ist aber immer natürlich klar, dass der Umfang immer halt ein bisschen durch das begrenzt ist, durch die Zeit, die man hat. Man hat natürlich nebenbei auch noch Lohnarbeit. Aber ohne freiwillige Arbeit und ohne ethische Normen ohne Vertrauen ist eine Marktwirtschaft nicht organisierbar.
Aber es kommt mir doch das in den Sinn, was Karin Frick vorher gesagt hat, oder? Dass Leute, die in ihrer Freizeit gemeinsam ein Ziel verfolgen, einen gemeinsamen Wert haben, nämlich in dem Fall jetzt den Leuten Wissen zur Verfügung stellen, das ist doch schon etwas ganz Tolles und Grossartiges und eigentlich etwas völlig Neues.
Also es ist ja sicher auch daraus entstanden. Also gut, ein Punkt ist, der, man bewegt sich in einem Netz, immer mehr in einer virtuellen Welt und eignet sich dort neue Verhaltensweisen an. Zum erfolgreich sein in so einem System muss man mal etwas geben. Nicht einfach, wo zuerst mal nicht auf der Ebene von Geld funktioniert, also was wir gewohnt sind im Berufsleben. Da haben Sie vielleicht auch im Alltag einen ziemlich öden Job, wo Sie vielleicht auch zu wenig, also zwar Geld, aber wenig Anerkennung bekommen.
Das hat er also nicht, der damit arbeitet.
Aber vielleicht doch das Gefühl, nicht genug Anerkennung oder hat das Gefühl, es ist eigentlich doch nicht sinnvoll. Oder einfach mal nicht befriedigen. Also das ist immer, das kann ja subjektiv sein, kann objektiv ein sinnvoller Job sein. Und dann sucht man nach Alternativen. Ich denke, es hat immer auch zu tun mit einer Gruppe, wo sich eben die Bestätigung gibt gegenseitig. Also die Anerkennung, die man überkommt in dieser gleichen kleinen Gruppe von Gleichgesinnten, der Stolz auch, Sachen können zu publizieren. Das sind Motive. Und spannend ist jetzt aus Trendsicht, dass wir glauben, also man sieht, man sammelt wie neue Erfahrungen, wenn man sich viel in dieser virtuellen Welt bewegt, gerade im jugendlichen Alter und im virtuellen, also auf Facebook, wo auch immer, es wird viel geteilt. Also teilen, man teilt Musik, man teilt Bilder, man teilt Erfahrungen, man teilt Geschichten. Und das beeinflusst sozusagen das Denken, wo man sagt, ob man übernimmt das. Also man ist sehr viel stärker auch am Gemeinschaft orientiert, dass wir schon gesehen, es geht der Trend eher weg von Individualisierung hin zur Zugehörigkeit. Also man amüsiert sich am meisten in den Foren, wo viele andere sind, dort, wo sich Menschen miteinander unterhalten, ist sozusagen, das ist der beste Ort zum Sein. Und so entstehen neue Verhaltensweisen, es entstehen neue sozusagen Formen von Wohlbefinden, subjektiven Gewinn. Und das sind Alternativen, die insofern aber noch nicht so fest und klar formulierbar sind wie ein Profit oder ein Lohn, den man auszahlt, überkommt, der messbar ist, klare Franken.
Wo aber doch ein Parallelsystem ist zu unserem Wirtschaftssystem, Mainstream, wo eher auf Profit und auf Eigennutz ausgerichtet ist. Und ich möchte die drei Stichworte, die Sie gesagt haben, Karin Frick, auf eine Gemeinschaft teilen, zugehörig sein. In dem Zusammenhang ist jetzt ein Mail reingekommen von der Brigitte Henny, wo mir da auffällt. Sie schreibt, wenn wir wollen, dass in unserer Gesellschaft die Kluft zwischen Arm und Reich nicht immer grösser wird, ist es eine logische und ethische Folge unserer heutigen Wirtschaft, dass wir ein Grundeinkommen für jeden einzelnen Bürger bereitstellen, dass es jedem Einzelnen ermöglicht zu wählen, was er gerne tun möchte. Und das wäre ja dann eigentlich die Idee, dass man nicht bloß gemeinsame Werte in der Freizeit teilt, sondern generell eben das Geld teilt, das Vermögen teilt. Das ist die Idee, wo jetzt im Moment, die Idee ist, glaube ich, schon uralt, etwa 50 Jahre, glaube ich, wird im Moment in Deutschland breit diskutiert, vom bedingungslosen Grundeinkommen. Das heisst, dass eigentlich jeder vom Staat 2'000, 3'000 Franken dann überkommt. Man könnte von dem leben. Sven Thali, Sie nicken, fänden Sie das ein gutes System? Man müsste dann eigentlich nicht mehr arbeiten, müsste nicht mehr, man könnte.
Also ich danke der Frau Henny, ich habe schon das Gefühl, es komme gar nicht mehr zu dem. Ich danke der Frau Henny ganz herzlich für das Stichwort. Ich finde, die Idee, die Theorie von dem bedingungslosen Grundeinkommen, finde ich eine von den spannendsten Generationenprojekten, die im Moment so diskutiert wird und im Raum steht. Interessanterweise ist es ein sehr, sehr erfolgreicher deutscher Unternehmer, der das vorantreibt in Deutschland. Der Götz Werner, wenn ich vielleicht ganz kurz das Buch mitgenommen auf dem Buchrücken darf, lesen, was er dazu sagt.
Er packt sogar das Buch aus, ja. Hat sich da vorbereitet. Haben Sie gedacht, das käme
ich
dann?
Ich habe es gehofft. Das hat Frau Henny nicht gesagt, sie soll alle. Die Würde und die Freiheit des Menschen beinhalten das Recht, Nein sagen zu können. Diese Freiheit hat nur der, dessen Existenzminimum gesichert ist. Die Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen ruht damit auf der zentralen Grundlage unserer Verfassung. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Einkommen ist ein Bürgerrecht.
Also gut, aber wer soll denn das Einkommen zahlen? Also man kann mal sagen, der Staat soll mir jetzt 2'000 Stutz geben oder 3'000. Und woher soll denn das kommen?
Ja, ich glaube, man darf es auch nicht missverstehen. Es ist nicht einfach Schlaraffenland, es ist nicht einfach Manna. Ich sehe es nicht dort, dass man sagen kann, ah, super, jetzt komme ich zusätzliches Geld über, sondern ich sehe es im Potenzial drin, wo das für eine Gesellschaft hat. Wir haben vorher über Freiwilligenarbeit geredet. Es geht darum, Potenzial und Kreativität in der Bevölkerung zu wecken. Also, dass man sich ohne weiteres eben könnte sagen, gut, ich arbeite jetzt 80%, obwohl ich mir das im heutigen Umfeld vielleicht gar nicht könnte leisten, wegen Familie, oder? Und nehmen einen Tag für die Familie. Oder für Alterspflege. Oder für den Aufbau von meinem eigenen Geschäft.
Ich sage jetzt mal ein bisschen ketzerisch, Sven Thali, wenn ich 3'000 Franken habe, von dem kann ich bescheiden leben. Ich kann eigentlich gerne nicht mehr arbeiten, ich geniesse ein Leben.
Dann ist das Ihre persönliche Freiheit.
Peter Felmi, der Volkswirtschaftler.
Ich muss ein kritisches Wort. Wir haben einen Zuhörer, der vorher von Schuldenwirtschaft geredet. Ja. Es ist letztlich, natürlich ist es so, man kann natürlich nur so viel ausgeben, wie man reinnimmt, natürlich. Ja, Sie haben es ja bereits angesprochen. Eben,
ja, es wird, glaube ich,
durch Zahlen, natürlich, wir können euch dann das Ganze, müssen alle Sozialleistungen
ja,
sparen.
Aber dafür müssten Sie noch sagen, woher hat der Staat das Geld, um jeder können die 2'000
ja, natürlich über Steuereinnahmen. Er müsste natürlich sehr hohe Steuern setzen. Das ist die Diskussion ist wieder schon lang geführt, in der Wirtschaftswissenschaft. Man hat dem auch negative Einkommensteuer gesagt. Das Problem ist einfach, die Steuern müssen sehr hoch sein, um das so voll zu finanzieren. Die Idee ist, dass ich bestechen will, dass es ein sehr einfaches System wäre. Jetzt hat man noch viele komplizierte Sachen. Also man hat natürlich die Sozialhilfe, man hat aber auch Krankenkassenverbindungen, man hat x verschiedene Sachen, AV und so weiter. Aber eben, es ist eine schöne Vision. Ich bin da halt auch ein Spielverderber, als Ökonom. Es ist halt letztlich, sind wir halt durch das beschränkt, wo wir halt haben, oder? Wir können uns innerhalb von dem Rahmen frei entscheiden, aber wir können den nicht sprengen, oder? Weil sonst machen wir eine Art, sonst wären wir nicht gegen Griechinnen und Griechen, schönes Land, aber sonst wären wir eigentlich so wie sie und danach verwachen wir dann ganz böse, oder?
Also Sie würden sagen, Sie sind so weit einig, dass es so eine Nebenwelt kann geben in der Freizeit, wo man sich kann entfalten, die kann auch noch grösser werden, aber letztlich...
Die kann auch noch grösser werden, durchaus, ja. Das ist nicht abwertend gemeint, eine Nebenwelt. Das ist ja für viele Leute sehr wichtig, aber letztlich hat man eine Art ein Leben, wo man die Familie kann finanzieren und das Leben kann aufstellen.
Ich denke, eigentlich sollten wir experimentierfreudiger sein. Das System fasziniert schon lange, eben auch liberale Vordenker, also auch Milton Friedman hat mal mit der Vorschlag gemacht. Und spannend fände ich wirklich, es sind immer Annahmen, wie viel bleiben denn, aber genügen sich mit dem Grundeinkommen und wie viel würden mehr schaffen. Und
eben jetzt, ausschlafen oder
gleich noch arbeiten. Ja, genau. Und spannend wäre effektiv, dass man auch wirklich das Experiment könnte machen. Es gibt ein paar, die mitmachen. Also, oder, wir haben immer alle noch Annahmen, es weiss es keiner genau. Welche Anzahl der Menschen sich mit dem begnügen, wie viel Zeit von ihrem Gesamtleben, wie sie hin und her sozusagen wechseln zwischen einem Grundeinkommen und einer normalen Arbeitswelt. Das ist alles offen und ich denke, da braucht man mehr Spass am Experimentieren.
Mehr Spass am Experimentieren, aber es werden alle, die Menschheit wäre dann glücklicher, wenn es das System gäbe, wo ja der Reto Föhlmi da ziemlich daran zweifelt, ob das geht. Es wäre sie glücklicher, vielleicht mit ein bisschen weniger Luxus.
Es ist ein Experiment. Ich glaube, Herr Föhlmi ist genau in die Falle getrampelt. Das geht nicht von heute auf morgen, wir reden von einem Generationenprojekt.
Also, lassen wir das mal da stehen. Also, der Ökonom und der Chef der Alternativen Bank, vielleicht zusammen mit der KM Frick, haben da ein bisschen eine andere Vorstellung. Vielleicht noch ganz zum Schluss, eine kurze Schlussrunde, um die Fäden noch mal zu ziehen, ein bisschen zusammenzufassen. KM Frick, zwei Pinselstriche. Wie sehen Sie die wichtigsten zwei Punkte, sage ich mal, von unserem Wirtschaftssystem 2030? Wie sieht das aus?
Es wird 2030 mehrere verschiedene Wirtschaftssysteme nebeneinander geben und man wird sein Leben in unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlichen Systemen verbringen.
Und wie viel Selbstbestimmung ist da dabei?
Das ist Selbstbestimmung, zwischen den Systemen zu wechseln.
Also sehr freiheitliche, positive Aussicht. Das wäre Tali. Wenn ich Sie frage, was darf nicht passieren, dass wir jetzt unterwegs in Zukunft nicht Schiffbruch erleiden?
Wenn wir auf den Finanzplatz jetzt fokussieren, aufhören, Symptombekämpfung machen, sich aus dieser defensiven Haltung herausbewegen und die Schweiz positionieren als der Sustainable Swiss Banking Bankenplatz auf dieser Welt.
Und vielleicht haben wir auch noch ein Experimentierfeld für das bedingungslose Grundeinkommen.
Das wäre spannend, weil es dort nicht aufs Geld drauf ankommt, an und für sich, sondern es ist ein gesellschaftliches Experiment.
Reto Föhlmi, 2030, in etwa 20 Jahren sind Sie ungefähr 55. Wenn Sie dann eine Vorlesung machen und Ihren Studenten erzählen vom Jahr 2010, von heute, was haben Sie das Gefühl? Was wird denn das Element sein, das die Studentinnen und Studenten von der Zukunft am meisten erstaunt? Zu welchem Punkt werden die sagen, wow, unglaublich, dass 2010 das mal so war?
Sie werden sich mal sehen, wie blöd die Leute da angelegt waren. Erstens und zweitens werden sie sich ein bisschen wundern, wie man sich extrem Sorgen gemacht hat im 2010 über die Zukunft. Ich glaube, wir werden eine sehr spannende Zukunft haben, die nächsten 20 Jahre, und mit vielen neuen, lustigen und interessanten Erlebnissen wird gefüllt sein.
Mit Herausforderungen, aber auch mit einem Haufen Ansätzen, Trends und Modellen, die durchaus, wir haben es gehört, optimistisch stimmen könnten. Ich möchte ganz am Schluss von dieser Sendung noch ein Mail von einem Hörer stellen, von Johannes Flückiger. Er schreibt von seiner Vision, im Jahr 2030 können Menschen auf dieser hochvernetzten Erdkugel, jeder mit seiner Fähigkeit am Erhalten dieser Lebensgrundlage, aktiv teilhaben, ohne zu hungern. In dem Sinn, danke den Gästen im Studio.
Das war der Doppelpunkt zu der Zukunft der Wirtschaft. Gast beim Felix Münger in der Sendung waren Karin Frick, Trendforscherin am Gottlieb-Duttweiler-Institut, der Reto Föhlmi, Wirtschaftsprofessor von der Universität Bär, und der Sven Thali, Vorsitzender von der Geschäftsleitung von der Alternativen Bank Schweiz. Der Doppelpunkt, das war der Schlusspunkt zu unserem Schwerpunkt da, Kito, in der Sendereihe mit der sei es in Zukunft. Das nächste Mal reden wir dann in einem Monat einen Tag lang über Zukunft, und zwar am 15. April. Und dann geht's um das Thema Sicherheit.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.